Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Im Jahr 1542 startet in Quito, der Hauptstadt des heutigen Ecuador, eine spanische Expedition. Die Konquistadoren haben von einem geheimnisvollen Reich voller Gold im Tiefland östlich der Anden gehört. Wochenlang schlagen sie sich durch den Regenwald. Vom sagenumwobenen El Dorado finden sie aber keine Spur. Einer der Anführer entscheidet sich gegen den beschwerlichen Rückweg über die Berge. Er lässt seine Leute ein Schiff bauen, um sich damit flussabwärts treiben zu lassen. An Bord ist der geistliche Gaspar de Carvajal. In seinem Tagebuch hält er nicht nur die Strapazen der grünen Hölle fest. Er berichtet von dicht besiedelten Gebieten entlang des Flusses. Wir können Städte sehen, Straßen, die ins Landesinnere führen, schreibt er. Erst 50 Jahre später gelangen erneut spanische Siedler in die Region. Dort treffen sie allerdings nur auf dichten Regenwald. Carvajals Bericht über Städte am Amazonas werden zum sagenhaften Mythos.
Die Gartenstädte Amazoniens, als der Urwald ganze Zivilisationen barg, von Lucian Haas.
Dass es am Amazonas einst große Städte gegeben haben könnte, war lange schwer vorstellbar. Seit etwa 20 Jahren verdichten sich allerdings Hinweise, dass Carvajals Geschichte vielleicht doch nicht dem Wahn eines Malariafiebers entsprungen ist. Archäologen haben Spuren gefunden. Vor allem mit LiDAR, einer Technik zum Scannen ganzer Landschaften aus der Luft, dringen sie vor in den dichten Urwald. Die spektakulärste Entdeckung gelang zuletzt Stéphane Rostin. Ein Durchbruch nach langen Jahren mühsamer Fleißarbeit.
Wir kannten diesen Ort mit Erdhügeln seit Jahrzehnten. Ich habe vor 25 Jahren dort angefangen zu graben. Ich wusste also schon von diesen Plattformen und Straßen.
Stéphane Rostin ist Archäologe am Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung in Paris. Seit den 1990er Jahren sucht er nach Spuren früherer Kulturen im Amazonas-Tiefland von Ecuador.
Was wir zu dieser Zeit aber nicht wussten, war, wie groß und wie hoch organisiert sich diese Siedlungsstrukturen durch das Upano-Tal in Ecuador ziehen. Das ist wirklich neu. Das LiDAR zeigt uns eine Karte von Straßen, die Städte untereinander verbinden. Es sind Städte aus Lehm. Städte von vor 2.000 bis 3.000 Jahren.
In den LiDAR-Luftaufnahmen werden regelmäßige Siedlungsstrukturen sichtbar. Locker verteilt über ein Gebiet von rund 300 Quadratkilometern, einer Fläche so groß wie München. Rostin und sein Team haben im Upano-Tal mehr als 6.000 im Dschungel verborgene Erdhügel gezählt. Auf ihnen könnten einst Wohn- und Zeremonialgebäude für 15.000 bis 30.000 Menschen gestanden haben. In direkter Nachbarschaft zeichnen sich heute noch die Umrisse landwirtschaftlicher Felder ab, teils terrassiert und von Entwässerungskanälen durchzogen. Die Straßen zwischen den Siedlungen sind schnurgerade und bis zu 25 Kilometer lang. Imposante Hohlwege, teils bis zu 10 Meter breit, und einige Meter tief in die Erde gegraben. Bei der Präsentation im Januar 2024 nannte Rostin die Entdeckung ein Geschenk, weil sie einen ganz neuen Zugang bietet in die Vergangenheit.
I just say, wow. It's a gift for an archaeologist. It's a new approach of the human past in the biggest rainforest of the world.
Den Datierungen nach hat hier im größten Regenwald der Erde zwischen 2500 vor Christus und etwa 600 nach Christus eine gut organisierte Zivilisation gelebt. In einer weitläufigen Gartenstadt, wie Rostin es nennt. Woher die sogenannte Upano-Kultur kam und warum sie unterging, ist noch ein Rätsel. Doch das schiere Ausmaß ihrer Existenz geht weit über das bisher Vorstellbare hinaus. Auch Fachkollegen Rostands, die seit Jahren zur Menschheitsgeschichte im Amazonas forschen, sind von den Spuren der Upano-Kultur beeindruckt. José Iriarte von der University of Exeter.
What is incredible is this kind of orthogonal planning.
Diese Art der orthogonalen Planung ist unglaublich. Ständig wiederholt sich die gleiche Grundstruktur aus zentralen Plätzen mit langen rechteckigen Erdhügeln an den Seiten. Und all das ist durch große Straßen miteinander verbunden.
The scale of monumentality, it was really amazing.
Das Maß an Monumentalität des urbanen Zuschnitts hat mich wirklich verblüfft. Bevor leider uns die Details dieser städtischen Planung vor Augen geführt hat, war das sehr schwer zu erkennen.
LIDAR. Erst seit rund 10 Jahren kommen diese Geländescanner in der Archäologie zum Einsatz. Sie liefern ganz neue Einblicke in die Landnutzung vergangener Zeiten. Vor allem in den Tropen kommt dabei schier Unglaubliches zutage. Im Dschungel Mittelamerikas wurden mit LIDAR schon ganze Maya-Städten und ein Netz von Handelswegen zwischen den Stadtstaaten entdeckt. In Südostasien half LIDAR, die Siedlungsgeschichte der Khmer rund um berühmte Tempelanlagen wie Angkor Wat aufzuklären. Jetzt rückt die Amazonas-Region in den Fokus. LIDAR ist vom Prinzip her ähnlich wie ein Radar, nur mit Licht. Von einem Flugzeug oder Helikopter werden kurze Laserpulse Richtung Boden geschickt. Einige davon werden schon von den obersten Blättern in den Baumkronen zurückgeworfen. Andere dringen durch bis zum Grund. Filtert man aus Millionen von Lichtecho-Datenpunkten nur die lokal jeweils tiefsten Messwerte heraus, zeichnen sie die Topographie des Bodenniveaus nach. Wie ein gewellter Teppich. Die Bäume werden dabei einfach weggerechnet. So werden Erdhügel, Gräben und Wälle erkennbar, selbst wenn sie fürs blanke Auge unsichtbar unter dichtem Urwald liegen.
Das ist die große technische Revolution, die wir da erleben.
Heiko Prümers von der Kommission für Archäologie außereuropäischer Kulturen am Deutschen Archäologischen Institut in Bonn. Er nennt LIDAR einen Augenöffner.
Dadurch, dass man nicht nur selbst Dinge sieht, die man sonst nicht sehen könnte, sondern auch anderen zeigen kann. Was ja immer wichtig ist, dass man das, was man an Erkenntnis hat, auch irgendwie vermitteln kann.
Prümers forscht seit mehr als 20 Jahren im tropischen Tiefland Boliviens. Er hat mit Hilfe von LIDAR ebenfalls imposante Spuren eines antiken Urbanismus im Amazonas entdeckt, rund 2000 Kilometer südöstlich vom Upano-Tal. Dort bilden die Llanos de Mojos den südwestlichen Ausläufer Amazoniens. Es ist eine wenig besiedelte, feuchte Savannenlandschaft, ohne den typischen Regenwald, aber mit sehr dichtem Bewuchs. In der Regenzeit stehen weite Teile der Llanos unter Wasser. Aus den höher gelegenen, trockeneren Bereichen ragen charakteristische, langgestreckte Hügel auf. Überall sind sie in der Landschaft zu finden. Bei Ausgrabungen an einem solchen Hügel, der Loma Salvatierra, erkannte Prümers, dass es sich um eine von Menschen aufgeschüttete Plattform handelt, und zwar mehrere Hektar groß. In der Erde noch viele Tonscherben, aber auch Gräber mit Knochen und sogar Grabbeigaben. Den Erkenntnissen nach existierte die Casarabe-Kultur zwischen 500 und 1400 nach Christus. Die eigentliche Sensation folgte, als das Forschungsteam um Heiko Prümers die Gegend großräumig mit LIDAR abflog. Kein Zweifel. Die gesamte Region musste eine Art Kulturlandschaft gewesen sein, mit einer Bevölkerung von gut 20.000 Menschen. Straßen führten von Ortschaft zu Ortschaft der Casarabe. Die größeren konnte man gar als Städte bezeichnen. Eine davon, Cotoca. An seinem Computer öffnet Heiko Prümers zwei Bilddateien.
So.
Es sind Zeichnungen historischer Stadtpläne.
So. Also ja. Sie sehen eine Karte von. Erzählen Sie mir, was sehen Sie?
Auf der linken Seite sehen wir den Plan von der Siedlung Cotoca, vor der Stadt Cotoca, wenn man so will. mit 147 Hektar Größe und auf der rechten Seite Bonn im Jahre 1646, also 200 Jahre später, als wahrscheinlich das Ende von Kurtoka war. Und man sieht, dass Bonn nicht größer ist. Also im Prinzip nimmt sich das nichts. Bonn war sicherlich kleiner damals als Kurtoka und wird 1646 sicherlich hier in Europa als Stadt bezeichnet. Also sollte man das mit Kurtoka auch machen.
Bei Bonn sehe ich jetzt, da ist eine Stadtmauer drumherum gezeichnet. Auf dem Bild von Kurtoka, zumindest diesem Liederbild, sieht man auch eine, nicht kreisrund, aber eine rundum reichende Wallstruktur wahrscheinlich.
Ja, das sind, im Prinzip sind es drei, deshalb vergleiche ich das gerne mit Köln. Drei Ringe, wobei nicht alle durchgängig erhalten sind. Das ist sicherlich auch das Wachstum gewesen dann der Siedlung selbst. Also hier den sieht man noch ganz gut, den inneren. Und das sind sehr massive, also auf dem Leider sieht man das kaum, aber das sind Wälle und Gräben und die Gräben haben 20 Meter Breite. Also das sind schon Defensivanlagen, die durchaus ihren Zweck erfüllt haben werden. Und natürlich fragt man sich dann auch, gegen wen oder wieso, warum.
Hinweise auf kriegerische Handlungen gibt es bisher nicht. Allerdings steht die Erforschung der Geschichte der Kasarabe-Kultur noch weitgehend am Anfang. Auch die Frage, warum sie unterging, noch bevor die Spanier nach Südamerika kamen, ist ungeklärt. Möglicherweise hat eine mehrjährige Dürre den Menschen dort die Lebensgrundlage entzogen. Aber wie schon bei den Funden von Upano lässt das Wenige, was über die Kasarabe bekannt ist, nur einen Schluss zu. Die traditionelle Vorstellung von Amazonien als unberührter und seit jeher weitgehend menschenleerer Wildnis muss revidiert werden.
Die bis heute in Europa und den USA weit verbreiteten Ansichten über das Amazonasgebiet gehen auf die Naturforscher und Ethnologen des 18. bis 20. Jahrhunderts zurück. Darunter so bekannte Namen wie Alexander von Humboldt und Charles-Marie de la Condamine. In ihren Reiseberichten beschrieben sie Amazonien als eine extrem vielfältige Natur, die sie als unberührten Urwald ansahen. Nur hier und da trafen sie vor Ort auf Naturvölker, die in einfachen Hütten wohnten und von den Früchten des Waldes lebten. Anzeichen, dass es im Amazonas in präkolonialer Zeit auch eine größere Bevölkerung gegeben haben könnte, fanden sie nicht. Anfang der 1970er Jahre hat die einflussreiche nordamerikanische Archäologin Betty Meggers zudem ein vielbeachtetes Buch veröffentlicht: Amazonien. Mensch und Kultur in einem falschen Paradies. Darin argumentiert sie, seinerseits für viele überzeugend, die Böden Amazoniens seien sauer, tief verwittert und notorisch unfruchtbar, sobald ihnen das schützende Dach des Regenwaldes genommen werde. In dieser grünen Wüste hätte eine große Bevölkerung niemals überleben können, geschweige denn komplexere Kulturen.
Doch dann kamen erste Zweifel an den Theorien Meggers auf. Vor rund 30 Jahren entdeckten Bodenkundler in der Kernregion des Amazonas Gebiete, in denen die Erde nicht rostrot und tiefer wittert, sondern dunkel erscheint. Terra Preta und Terra Mulata nennen die lokalen Kleinbauern diese nährstoffreichen Bodentypen. Die Wissenschaft spricht zusammenfassend von Amazonian Dark Earth, den Dunkelerden Amazoniens. Wer darauf seinen Mais anbaut, braucht sich um den Ertrag nicht zu sorgen. Das Geheimnis dieser fruchtbaren Böden gilt mittlerweile als gelüftet. Sie sind keine Launen der Natur, sondern kulturelles Erbe. Sie liegen dort, wo vor Hunderten von Jahren Menschen ihre Siedlungen und Felder hatten und wo sie den Boden mit organischen Abfällen sowie Holzkohle gezielt düngten und verbesserten.
We're seeing that people not only adapted to the tropical forest, but
Wir sehen, dass die Menschen sich nicht nur an den Tropenwald angepasst, sondern ihn auch im großen Umfang umgestaltet haben. Die vom Menschen geschaffenen Böden, die Amazonas-Dunkelerden, sind extrem fruchtbar und nehmen mindestens 3,5% des Amazonasbeckens ein. Ich persönlich glaube, dass Terra Preta für ein erfolgreiches Agrarökosystem steht, das von vielen Kulturen dort genutzt wurde.
Mittlerweile sprechen Experten wie José Iriarte davon, dass der Amazonas auch über die Gebiete mit Terra Preta hinaus vielleicht gar nicht mehr als ein Urwald im eigentlichen Sinne angesehen werden sollte. Überall dort, wo man genauer hinschaut, finden sich weitere Hinweise auf den Einfluss des Menschen. Der Urwald am Amazonas wäre demnach eher ein Sekundärwald, die heutige Wildnis das Erbe einer Kulturlandschaft. In welchem Ausmaß das für den gesamten Amazonasraum gilt, ist aber noch unklar.
Das lässt sich schwer quantifizieren, vor allem weil es so viele Gebiete in Amazonien gibt, die noch völlig unerforscht sind. Aber nicht nur wir Archäologen, auch Botaniker führen jetzt Bestandsaufnahmen durch. Sie zeigen zum Beispiel, dass im Umfeld archäologischer Stätten die Zahl der kultivierten und domestizierten Pflanzenarten noch immer erheblich erhöht ist. Der Mensch hat einen massiven Fußabdruck im Amazonas hinterlassen.
That yes, the humans have a massive footprint on the Amazon.
Wie in Europa. Nur haben die Menschen im Amazonas nicht gegen, sondern mit dem Wald gelebt.
They are carrying out mixed cropping. They are planting maize, sweet potato, manioc.
Sie haben Mais, Süßkartoffeln, Maniok und Kürbis angepflanzt. Aber dafür haben sie den Wald nicht großflächig abgeholzt. Wir sprechen von Polykultur-Agroforstwirtschaft, weil sie den Wald erhalten und ihn dabei noch mit Pflanzen von wirtschaftlicher Bedeutung angereichert haben. Ich denke, es ist auch für uns eine wichtige Lektion, dass die Menschen im Amazonasgebiet es früher geschafft haben, intensiven Anbau zu betreiben, ohne den Wald zu zerstören.
They were able to carry out intensive cultivation without destroying the forest.
Laut Schätzungen könnten einst mehrere Millionen Menschen im Amazonas gelebt haben, und das nachhaltig. Aber warum kam es dann doch zum Bevölkerungskollaps? Die meisten Experten gehen davon aus, dass mit den Spaniern neue Krankheiten kamen. Pocken, Influenzaviren, Masern. Sie sollen innerhalb weniger Jahre mehr als 90% der indigenen Bevölkerung dahingerafft haben. Aber ist das die ganze Geschichte? Außer der Terra Preta und den häufig darin zu findenden Scherben von Tongefäßen gibt es kaum noch sichtbare Spuren ihrer Existenz. Ihre Holzhäuser, selbst ihre Knochen, sind im feuchten Tropenklima schon lange verrottet. Steine gibt es im Amazonas so gut wie nicht. Das macht es für die Archäologen nicht gerade einfacher.
Es gibt natürlich auch keine Steinbauten dementsprechend, sondern es gibt alles, was wir haben, ist aus Erde oder Holz. Auch Metall wird man nur in minimalen Spuren finden, weil eben dort die entsprechenden Quellen fehlen.
Zum Vergleich. Von den Maya in Mittelamerika gibt es prachtvolle Pyramidenbauten aus Stein. Die Maya hatten auch eine Schrift, etwas, was bisher von keiner antiken Kultur aus Südamerika bekannt ist. Wie die Gesellschaften am Amazonas damals funktionierten, bleibt ein Rätsel.
Man kann nicht viel sagen über die Gesellschaftsstruktur. Ja, waren es Könige, waren es Fürsten, waren es wie auch immer nach unseren Kategorien, weil man da noch zu wenig hat. Also wir kennen kaum Gräber. Das, was ja hier dann für die Kategorisierung in den sozialen Bereichen auch immer herangezogen wird, wenn man besonders prächtig ausgestattete oder durch ihre Lage besonders hervorgehobene Gräber hat, das fehlt uns halt noch.
Im einstigen Lebensraum der Casarabe-Kultur, den Llanos de Mojos, ist die Erde sehr lehmig. Darin bleiben Knochen besser erhalten. Heiko Prümers ist bei Ausgrabungen zumindest auf ein Grab gestoßen, das erste Hinweise liefert. Er erklärt das anhand eines Fotos.
Da lag eben dieser Herr drin von rund 30 Jahren. Und auf seiner Stirn hat er eine Metallplatte, das ist reines Kupfer, also 99% Kupfer mit leichten Beimengungen. Er hatte dann auch noch 4 Jaguarzähne auf der Brust. Wir sehen hier rund um den Brustkörper herum sehr, sehr viele kleine, aus Knochen oder Muscheln gearbeitete Perlen. Hier hatte er offensichtlich neben dem linken Oberarm eine Tasche, in der sich weitere Schmuckelemente befunden haben.
Für Heiko Prümers ist das ein ganz besonderer Fund.
Einmal die Erhaltung, aber auch die Tatsache überhaupt, dass man ein Individuum hat, das sich aufgrund seiner Ausstattung, hier in dem Fall Körperschmuck, von dem Rest abhebt. Ist es ein besonderes Grab? Es gibt nichts Vergleichbares im ganzen anderen amazonischen Kodex bislang, dass wir eigentlich der einzige Fundort hier haben, wo man sagen kann, okay, wir haben hier eine Art von Elite im archäologischen Befund gefasst.
Im Amazonas leben heute noch viele kleine indigene Völker und Stämme. Manche stark isoliert, andere in Kontakt mit der westlichen Zivilisation. Trotzdem bewahren sie noch viel ihrer traditionellen Kultur. Könnten Sie nicht Hinweise liefern, wie das Leben im präkolonialen Amazonas ausgesehen hat? Der Anthropologe Mike Hackenberger von der University of Florida widmet sich seit über 30 Jahren dieser Frage.
So I went to a place where we had clear pre-Columbian archaeological deposits.
Ich ging also an einen Ort, an dem es eindeutige präkolumbianische archäologische Ablagerungen gab und eindeutige Vorfahren oder Nachkommen, die ähnliche Dinge taten. Ich wollte einfach sehen, wie viele Siedlungen es mehr oder weniger gibt. Wie viel größer oder kleiner waren sie vor 500 Jahren im Vergleich zu den Siedlungen, in denen sie heute leben?
Der Xingu im südlichen Amazonasgebiet ist einer der größten Nebenflüsse des Amazonas. An dessen Oberlauf lebt das indigene Volk der Kuikuro. Mike Hackenberger hat dessen Häuptling Afukaka 1992 beim Umweltgipfel in Rio de Janeiro kennengelernt. Der lud ihn ein, sich ein Bild von ihrer Lebensweise zu machen. Nach langer Fahrt über den Xingu, vom Regenwald gesäumt, kamen sie zu Afukakas Siedlung, etwas abseits des Flusses. Kreisrund und dominiert in der Mitte von einer offenen Plaza aus gestampftem Lehm. Ringsum standen mehr als 30 hallenartige, gut 20 Meter lange Häuser aus einem spitz aufragenden, gebogenen Holzgeflecht, bis zum Boden mit Palmblättern gedeckt. 2 Wochen nach Heckenbürgers Ankunft führte Afukaka ihn erstmals zu den Überresten einer früheren Siedlung.
Ich musste mein Dissertationsvorhaben praktisch aus dem Fenster werfen. Die Stätte war 20 Mal größer als das heutige Dorf und von großen Erdwällen umgeben. Sie war nach einem festen Muster organisiert. Das sehen wir auch in den heutigen Dörfern der Kuikuro. Sie bilden einen großen Kreis. Das sieht aus wie eine Sonnenuhr. Und sie folgen der gleichen Art von präziser Mathematik, wo alles hingehört. Nur dass das vor 500 Jahren in einem viel, viel größeren Maßstab war.
Mit Zustimmung und auch Hilfe der Kuikuro kartierte Mike Hackenberger über die Jahre immer größere Bereiche der Landschaft mit weiteren Fundorten. Er vermaß die Lage und Ausrichtung historischer Plätze, Gräben, Wälle und Straßen. Zum großen Teil sind sie heute von dichter Vegetation überwuchert. Im Boden finden sich häufig noch Tonscherben.
We realized that these were not autonomous villages.
Wir erkannten, dass es sich nicht um autonome Dörfer handelte, wie wir sie heute kennen. Es waren sehr präzise, organisierte Gruppen von Gemeinschaften. Und diese kreisten um eine heilige Zeremonialstätte in der Mitte.
Es ist ebenfalls eine kreisrunde Plaza, von der aus nach fast genau Norden, Süden, Westen und Osten jeweils Straßen zu den einstigen Siedlungen führen.
So there's all kinds of things going on, such as regional organization and integration.
Es brauchte Regionalplanung oder Stadtplanung, Mobilisierung von Arbeitskräften, Kalender und technisches Verständnis, um solche Cluster zu realisieren. Vor 500 Jahren haben im oberen Xingu wahrscheinlich zwischen 50.000 und 100.000 Menschen gelebt. Im Jahr 1954, nach einer Masernepidemie, waren es nur noch knapp über 500. Wir sprechen also von einem massiven Unterschied in der Bevölkerungsgröße.
So we're talking orders of magnitude difference in population size.
Als Hackenberger zu den Kuikuro kam, waren sie sich einer solchen eigenen Vergangenheit nicht bewusst. Zumindest nicht in einem archäologischen Sinn.
Die Keramik, die wir in archäologischen Städten finden, war ihrem traditionellen Glauben nach ein Gefäß, das in einem der Himmelsdörfer von göttlichen Urahnen zerbrochen wurde und auf die Erde fiel.
Im wiederkehrenden Kontakt mit den Archäologen änderte sich allerdings langsam auch die Vorstellungswelt. Mike Heckenberger erinnert sich an den Tag, an dem er mit Häuptling Afukaka an einer der archäologischen Stätten über verschiedene Parallelen sprach.
Wir kamen zur Plaza mit einem Hügel drumherum. Ich sagte, das ist die Plaza. Wir gingen über den Hügel und da war ein Abfallhaufen und ich sagte, das ist genau wie der hinter deinem Haus. Dann hob ich eine Scherbe auf und sagte, die ist genau wie die hinter deinem Haus. Als wir wieder zurückgingen, sagte Afukaka zu mir, deine Geschichte gefällt mir besser als unsere.
Mittlerweile sind die Kuikuro immer stärker an der Erforschung ihrer eigenen Vergangenheit beteiligt. Es ist für sie ein Weg, den riesigen Kultursprung in die Moderne zu schaffen und sich gleichzeitig auf ihre Wurzeln zu besinnen. Neuerdings setzt Heckenberger auch am Xingu Leida ein, um noch mehr der in die Landschaft geschriebenen Geschichte zu erfassen. Und für Heckenberger besonders bewegend, die Enkel Afukakas, für die ein Smartphone mittlerweile zum Alltag gehört, helfen dabei mit.
It just warms me down to the core of my soul to see Kuikuru youth out there, you know, running the drones. And it's just one app away from being able to turn those into maps.
Die jungen Kuikuro steuern die LiDAR-Drohnen. Und eine App auf ihren Smartphones wandelt die Messdaten in Karten um. Möglicherweise helfen Archäologie und moderne Technik, wichtiges altes Wissen in die Zukunft des Amazonas zu retten.
Im Amazonasgebiet haben Menschen schon vor 2000 Jahren Dinge getan, die in mancher Hinsicht eine viel ausgefeiltere Nutzung des Landes darstellen. Wenn wir den Amazonas erhalten wollen, dann haben wir viel zu lernen.
Die Gartenstädte Amazoniens. Als der Urwald ganze Zivilisationen barg, von Lucian Haas. Es sprachen Hildegard Meyer, Daniel Berger und Daniel Drewes. Ton Detlef Rick. Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024.